Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auf den Predigtext hören. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 51 bis 62. Lukas, Kapitel 9, von 51 bis 62. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. In diesem Text kommen wir an einen Wendepunkt im Leben Jesu. Und das wird fast wörtlich so ausgedrückt im Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, man könnte das auch übersetzen, wendete, um dorthin zu reisen. Das ist ein richtiger Einschnitt im Lukas-Evangelium. Jesus verlässt Galiläa, also den Norden Israels, und möchte nun nach Jerusalem in den Süden Israels gehen. Und an diesem Wendepunkt wird deutlich, um was es wirklich geht. Was Priorität hat. Nämlich das Werk Jesu in Jerusalem. Und Jesus ist entschlossen, dieses Werk auszurichten. Und die Frage, die sich nun zwingend an seine Nachfolger stellt, ist, ob sie ebenso entschlossen sind, ihm dorthin zu folgen. Also, um uns das mal deutlich zu machen, was das bedeutet, nehmen wir mal an, jemand möchte mit dem Fahrrad von Gießen nach Oldenburg zur Osterfreizeit fahren. Und dann kommt man irgendwie an eine Kreuzung. Und an dieser Kreuzung wird sich dann zeigen, ob man wirklich entschlossen ist, nach Oldenburg zu fahren oder ob man sich dort sagt: Ach, ich fahre lieber links nach Osnabrück und besuche dort nette Freunde. Und dann komme ich wieder an eine Gabelung und dann wird sich wieder entscheiden: Möchte ich wirklich nach Oldenburg oder fahre ich hier rechts ab, weil dort ein schönes Freibad ist, und verbringe dort ein paar Tage? Also wenn wir ein Ziel haben, entscheidet sich es immer an jedem Kreuzungspunkt, an jeder Gabelung, ob wir wirklich entschlossen sind, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist unser Thema heute, nämlich Entschlossenheit. Und zuerst soll es um die Entschlossenheit von Jesus gehen. Das ist der erste Punkt. Jesus ist fest entschlossen, seinen Gang nach Jerusalem anzutreten. Er weiß, was auf ihn zukommt. Jesus geht nach Jerusalem, um dort erniedrigt zu werden. Das hat er seinen Jüngern schon mehrmals angekündigt. Der Menschensohn wird erniedrigt werden. Und da haben wir es schon wieder. Erniedrigung. Ich bekam häufig von meinen ungläubigen Freunden die Frage oder eigentlich schon fast den Vorwurf gestellt, da könnt ihr Christen nicht mal über was anderes als über Erniedrigung und Demut und Unterordnung und so weiter reden. Ja, bei meiner Hochzeit, da wurde dann in der Predigt auch viel das Wort Unterordnung und da hat die Hälfte der Gottesdienstbesucher die Ohren zugeklappt oder die Empörung kam hoch. Ab dann war das Ding eigentlich gelaufen. Immer diese Unterordnung. Und tatsächlich, der Vorwurf ist ja berechtigt. Denn bei der Erniedrigung Jesu geht es ja nicht einfach um die Erniedrigung an sich. Ja, die Erniedrigung um der Erniedrigung willen. So wie es tatsächlich öfters verkündet wird. Jesus hat sich erniedrigt, um uns ein Beispiel der Erniedrigung zu geben. Und fertig. Nein, das müssen wir tatsächlich wissen und das müssen wir dann eben auch erklären. Es geht letztendlich um die Erhöhung. Ja, es geht hier um das Reich Gottes, welches Jesus errichten wird und in welchem Reich Jesus der König, der Herr ist. Und aus dieser Blickrichtung bekommt der Vers 51 nochmal eine weitere Betonung. Der Vers 51, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete. Jesus geht entschlossen nach Jerusalem, um erniedrigt, aber zugleich, um erhöht zu werden. Er geht entschlossen nach Jerusalem, um durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt das Reich Gottes zu gründen. Und diese Entschlossenheit wird durch einen Vorfall gleich am ersten Abend der begonnenen Reise unterstrichen. Ja, Vers 52, da steht, da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Also Jesus will durch das Gebiet der Samariter reisen. Das ist total ungewöhnlich für einen Juden. Ein Jude, der ging lieber außen rum, um dort nicht irgendwie sich zu verunreinigen. Gerade wenn man nach Jerusalem wollte, um dort irgendwie ein Fest im Tempel zu besuchen. Aber wer Jesus ein bisschen kennt, der weiß, das war zu erwarten, dass Jesus jetzt gerade durch Samarien durchgeht. Also nicht bloß, dass Jesus nach Jerusalem will, wo ihm Schlimmes droht, sondern er reist auch noch durch das Gebiet dieser minderwertigen und falschgläubigen Samariter. Denn so wurden die Samariter von den Juden ja betrachtet. Und die Konsequenz spüren sie gleich am ersten Abend, denn sie werden nicht aufgenommen. Und warum werden sie nicht aufgenommen? Lukas gibt uns den Grund an, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Jetzt müssen wir dazu einiges wissen. Die Samariter und die Juden, die beteten eigentlich den gleichen Gott. Aber es gab sehr viele Unterschiede in ihrem Bekenntnis über Gott. Und einer der größten Unterschiede und damit auch der größte Streitpunkt war, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Wer die Geschichte aus Johannes Kapitel 4 kennt, wo Jesus die Frau am Brunnen trifft, da geht es auch um diese Diskussion. Ja, wo soll man denn Gott anbeten? Und eigentlich waren sich die Juden und die Samariter aufgrund vom 5. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 5 einig, wo Gott sagt, ja, es gibt diesen Ort, ich bestimme diesen Ort, diesen einen Ort, wo ihr mich anbeten sollt. Der Streitpunkt war nun, ja, welches ist denn der richtige Ort? Und für die Juden, die den ganzen alttestamentlichen Kanon besaßen, also nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern eben auch die Propheten und die Schriften, denen war klar, natürlich, Jerusalem ist der Ort der Anbetung. So hat ja Gott David gezeigt und dort wurde dann ja auch der Tempel gebaut. Aber die Samariter, die hatten nur die fünf Bücher Mose. Die erkannten nur die fünf Bücher Mose wirklich als die Schrift, als die heilige Schrift an. Und die versuchten dann eben in diesen fünf Büchern Mose herauszufinden, ja, wo könnten hier Hinweise stecken, wo der Ort der Anbetung sein soll. Und dann wurde klar, gut, der Berg Garizim, das war der Ort, wo Abraham, kurz nachdem er ins Land gekommen ist, Gott ein Altar baute. Das war der Ort, wo auch Jakob anbetete. Garizim, das war der Berg, von dem auch der Segen verkündet werden sollte nach dem Einzug des Volkes in das verheißene Land. Und all diese Hinweise bestätigten dann für die Samariter, ja klar, also dieser Berg hier, der bei uns in Samarien liegt, das ist der Ort der Anbetung. Und sie waren sich so sicher, dass sie dort sogar einen Tempel bauten. Und dieser Tempel, der wurde dann allerdings von den Juden etwa 200 vor Christus zerstört. Warum? Natürlich, weil der rechte Ort der Anbetung Jerusalem war und nicht Garizim. Und wir können uns gut vorstellen, dass dieser Akt der Zerstörung die Samariter nicht überzeugte, dass Jerusalem der bessere Ort der Anbetung ist. Nein, im Gegenteil, sie brachten weiterhin ihre Opfer am Berg Garizim dar, eben jetzt ohne Tempel. Und auch ihre Freundlichkeit gegenüber den Jerusalem-Pilgerern aus dem Norden ist dadurch nicht unbedingt gewachsen. Sondern das waren eben Leute, die ganz klar nach Jerusalem wollten, die sozusagen die Samariter und ihren Ort der Anbetung verachteten. Und deshalb lehnten sie höchstwahrscheinlich auch Jesus ab, der eben sein Angesicht ganz entschlossen nach Jerusalem gewendet hatte. Und natürlich, wir wissen ja, die Samariter, sie hatten wohl ihre Gründe, aber sie reagierten falsch auf Jesus. Warum? Weil sie seine göttliche Herkunft und seinen Auftrag nicht verstanden. Aber das Interessante dabei ist, dass die eigenen Jünger von Jesus, also die, die mit ihm schon die ganze Zeit unterwegs waren, dass die auch noch nicht wirklich verstanden hatten, worum es ging. Und das wird dann eben deutlich bei diesem krassen Vorschlag, den die sogenannten Donnersöhne Jakobus und Johannes machen. Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Darum habe ich heute die Geschichte von Elia mal lesen lassen. Ja, Elia hat diesen Soldaten gesagt, ja, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen. Dann wird jetzt eure Unerbietigkeit bestraft. Nun, die Samariter, die lehnten ja nicht nur einen Mann Gottes ab, sondern den Sohn Gottes selbst. Ja, sollte jetzt nicht als Beweis, als Exempel auch Feuer vom Himmel über dieses Samariterdorf fallen? Wäre es nicht endlich an der Zeit, die Samariter zu bestrafen? Die, die sich seit Jahrhunderten wehren, in Jerusalem zu opfern. Die, die auch nicht die ganze Schrift anerkennen wollen, ja? Bibelkritisch und so weiter. Er aber wandte sich um, also Jesus, und ermahnte sie ernstlich. Lesen wir dann. Jesus ermahnte sie ernstlich. Er wies sie sofort zurück. Und dieses Wort ermahnte, das war kein gut gemeinter Rat von Jesus, sondern dieses Wort gebraucht Jesus sonst nur, wenn er Dämonen zurückweist, wenn er Dämonen befiehlt auszufahren oder Krankheiten befiehlt auszufahren. Also Jesus weist hier seine eigenen Jüngern, er weist die Bitte dieser Jünger zurück, wie er sonst Dämonen zurückweist. Also er fährt sie da ganz scharf an. Und dieser folgende Vers, den Jesus dann sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Da ist jetzt nicht ganz genau belegt, ob er wirklich zum Urtext dazugehört. Ich weiß nicht, welche Bibeln ihr habt. In mancher steht er drin, in einer anderen vielleicht nicht. Aber vom Inhalt her und auch von dem, was Jesus eben hier in der Situation sagt, passt er sehr gut rein und passt auch zum biblischen Zeugnis. Und Jesus macht das auch an anderer Stelle deutlich. Wenn man dann mal die Geschichte von Johannes dem Täufer sieht. Johannes der Täufer war der Vorläufer von Jesus, so wie die Jünger jetzt auch vorgeschickt wurden, um eine Herberge zu suchen. Und Johannes predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann sagte er auch, Lukas 3, Vers 16, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Jetzt kommt die entscheidende Stelle. Er hat die Worfschaufel, also eine gabelartige Schaufel, mit der man Spreu von Weizen trennt. Er hat diese Worfschaufel in seiner Hand. Und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. Und er bereitete mit dieser Botschaft das Volk auf Jesu Kommen vor. Und dann kam Jesus. Und was geschah? Jesus tat große Wunder. Aber das Gericht, dieses unauslöschliche Feuer, das blieb irgendwie aus. Ja, im Gegenteil, Johannes, der Täufer, wurde ins Gefängnis geworfen. Und dann fing er eben dort im Gefängnis an, sich zu fragen, ja Mensch, ist dieser Jesus jetzt wirklich der Messias? Ist Jesus wirklich der, von dem ich hier geweissagt habe? Johannes lässt Jesus dann sogar fragen, ja bist du der endzeitliche Richter und Retter? Und Jesus antwortet ihm, ja, ich bin's. Aber der Schwerpunkt meines gegenwärtigen Dienstes liegt nicht auf dem Gericht, sondern auf der Rettung. In Lukas 19, Vers 10 wird es auch so zusammengefasst, Jesu Mission ist es, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es wird bei Jesus auch klar, dass der gerichtet wird, der Jesus ablehnt. Aber das ist der Punkt, noch ist die Zeit der Gnade. Und wir können weiterfragen, ja warum ist denn noch die Zeit der Gnade? Nun, das hat Jesus seinen Jüngern schon zweimal ganz konkret angedeutet. Kündigt, weil Jesus jetzt gekommen ist, um selbst dieses Gericht Gottes auf sich zu nehmen. Natürlich müsste da Feuer vom Himmel fallen. Aber Jesus ist ja gerade auf dem Weg nach Jerusalem, um dieses Gericht selbst auf sich zu nehmen. Jakobus und Johannes, die eben noch vorher steht kurz im Kapitel vorher oder im selben Kapitel, auf dem Berg der Verklärung von Gott selbst aufgefordert wurden. Dieser ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Sie haben immer noch nicht wirklich auf Jesu Worte gehört. Ja, Jesus hat dann nach dem Berg der Verklärung wieder gesagt, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Der Sohn des Menschen wird zurückgewiesen werden. Er wird eben nicht in Ehren aufgenommen werden. Nein, im Gegenteil, er muss viel leiden und er wird sogar getötet werden. Und warum? Um das zu erfüllen, was geschrieben steht. Um Gottes Heilsplan zu erfüllen. Um Rettung zu bringen für Juden und Samariter und Heiden. Ja, um letztendlich das Reich Gottes aufzurichten. Nun, auch wir leben in dieser Zeit der Gnade. Die dauert bis heute an. Und darum wollen und sollen auch wir freimütig und aus Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen diese Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um abgelehnt und um getötet zu werden, für uns verkünden. Und natürlich beinhaltet unsere Botschaft auch das Gericht über die Menschen. Aber das Gericht, ja, das Gesetz, was wir verkünden, das soll die Menschen nicht in das Gericht treiben, sondern es soll sie zur Gnade treiben. Wir sollen nicht das Gericht über die Menschen heraufbeschwören, nach dem Motto, hier hat es eh keinen Zweck mehr, sondern wir sollen die Menschen durch unsere Verkündigung, durch unser Leben auf die Gnade Gottes hinweisen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, um den Willen des Vaters zu erfüllen, um viel Leid und Ablehnung zu erfahren und um das Reich Gottes zu gründen. Und dieses Werk hat oberste Priorität in seinem Dienst. Und er war entschlossen, es auszuführen. Und jetzt die Frage, wer wird ihm auf diesem Weg folgen? Und wir können uns denken, nun wird sich eben zeigen, wer wirklich zu Jesus gehört. Wer wirklich mit ihm verbunden ist. Wer zu Jesus steht, auch in der Not. Auch wenn es hart auf hart kommt. Ja, wer wirklich entschlossen ist, ihm zu folgen. Ich habe mal einen Film gesehen in meiner Kindheit, lange her. Ich kann mich an kaum noch was erinnern, aber an eine Sache. Da war so ein Maler, war sehr begabt und der war sehr beliebt. Und der hatte ständig große Feste in seinem schönen großen Haus. Und er malte dann seine lieben Freunde auf jeden sein Porträt. Und das fanden die alle toll, die waren alle begeistert. Aber der Maler, der hat sich immer gefragt, ja Mensch, immer so viele Leute bei mir, immer so viele Freunde da, alle mögen mich. Kann ich denn wirklich sicher sein, dass das meine Freunde sind? Wie kann ich denn herauskriegen, wer wirklich zu mir steht? Und da ist er dann zu einem alten, weisen Mann gegangen und hat ihn gefragt, ob er ihnen Rat geben könnte. Und er sagte ganz einfach, verbrenn einfach dein ganzes Haus. Und dann wirst du schon sehen, wer dann zu dir kommt. Ziemlich krasser Ratschlag. Aber er hat das dann gemacht, hat alles niedergebrannt. Und am Ende kamen 3 von seinen 30, 40 Freunden, die ihm geholfen haben. Nun, ich sage euch nicht, dass ihr euer Haus verbrennen sollt oder irgend so was Krasses machen sollt, aber ich finde, dieser Film macht deutlich, was für krasse Dinge man tun muss oder wo sich wirklich zeigt, wer entschlossen ist, eine Sache zu tun, jemand zu helfen, zu einem zu stehen. Die Frage ist heute in unserem Text, wer wird treu zu Jesus stehen? Wer wird ihn auf diesem Weg begleiten? Und die Antwort ist einfach, die, deren oberste Priorität ebenfalls das Reich Gottes ist. Die, die fest entschlossen sind, das ist also wichtig, dieses Wort, die fest entschlossen, die entschieden sind, Jesus zu folgen. Wenn der Meister, wenn Christus seinen Weg und sein Ziel fest vor Augen hat, dann ist klar, dann müssen wir es als Christen auch haben. Es geht also um unsere Entschlossenheit in der Nachfolge. Und das ist mein zweiter und letzter Punkt heute. Die Entschlossenheit in der Nachfolge. Da kommt dann einer, ein Nachfolger Jesu, einer von den vielen, die ihn von Galiläa nach Jerusalem begleiteten. Ich möchte mal sagen, so ein Möchtegern-Jünger. Und er bietet Jesus seine Jüngerschaft an. Vers 57. Es geschah aber, als sie die Reise fortsetzten, da sprach einer auf den Weg zu ihm, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Stellen wir uns mal vor, jemand kommt hier in die Gemeinde, neuer, und sagt, ich will Jesus folgen und in diese Gemeinde kommen, wohin es auch geht. Wir würden doch Halleluja rufen und uns freuen. Solche Leute braucht man. Das klingt doch gut. Aber Jesus ist anscheinend noch nicht so sehr überzeugt von der Verbindlichkeit dieses Angebot, also von der Entschlossenheit dieses jungen Mannes. Wahrscheinlich will dieser Mann Jesus folgen, wie ein Schüler seinem Meister, wie ein Jünger seinem Rabbi. Das heißt also, er will zu seinen Füßen sitzen und von ihm lernen. Nun, auch das klingt ja gut, aber der Punkt ist, Jesus zu folgen, das bedeutet mehr als das. Und darauf macht Jesus jetzt mit einem Sprichwort aufmerksam. Er macht deutlich, worauf er sich wirklich einlässt, wenn er ihm folgen will. Und auch das ist jetzt ein richtig krasser Spruch. Und das ist der erste, es werden noch 2 folgen. mit denen Jesus deutlich macht, was wirklich Entschiedenheit, Entschlossenheit in der Nachfolge bedeutet. Vers 58. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus zu folgen bedeutet nicht nur von ihm zu lernen, sondern jetzt, das ist der Punkt, auch so behandelt zu werden, also verworfen, verachtet und ausgestoßen zu werden, wie Jesus selbst. Genauso wie sie es am Vorabend ja erlebt haben. Und um euch die Krassheit dieses Spruchs mal vor Augen zu führen, der Sohn des Menschen, das ist ein Titel von Jesus, den benutzt er für sich. Der Sohn des Menschen, was ist das? Wofür steht das? Das ist der Titel für den Herrn und Richter der Welt. Also der, der die ganze Welt beherrscht und richtet. Das ist der Sohn des Menschen. Und jetzt sagt Jesus, dieser Sohn des Menschen wird geringer geachtet als Vögel und Füchse, als Tiere, über die doch eindeutig der Mensch als Herr gestellt wurde von Gott. Also merkt ihr, was das für eine Erniedrigung ist, welche Demut in diesem Vers steckt. Was heißt das jetzt für unsere Nachfolge? Nun, stelle dich darauf ein, so gering geachtet zu werden wie Jesus. Wer dem Weg Jesu folgt, der folgt eben nicht mehr dem Weg dieser Welt. Und er muss dann damit rechnen, dass er in dieser Welt auch keine Akzeptanz mehr findet. Dass er ausgeschlossen wird, dass er nicht mehr dazugehört, dass er eben nicht mehr beliebt ist. Wer Ja zu Jesus sagt, der muss auch Ja zur Demütigung, zur Gefahr und zur Ablehnung sagen. Und diese Botschaft klingt hart und sie wird auch nicht dazu führen, dass die Kirchen sich füllen. Aber diese Botschaft gehört zum Evangelium von Jesus dazu. Jesus fordert dann einen anderen auf, ihm zu folgen. Und dieser andere sagt dann in Vers 59, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Also der Mann wollte Jesus folgen, aber er will es noch ein klein wenig aufschieben und dafür hat er einen sehr noblen Grund. Er will nämlich seinen Vater beerdigen. Die Frage ist ja, wird Jesus jetzt diesen Grund wenigstens gelten lassen? Vers 60, Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wieder so ein krasser Vers über die Nachfolge. Also Jesus weist die Bitte des Mannes zurück, seinen Vater zu beerdigen. Ja, wie kann er das denn machen? Ich meine, es ist doch wichtig, das gehört dich doch so. Aber Jesu Antwort ist, es gibt noch etwas Wichtigeres. Es hat noch etwas höhere Priorität, nämlich das Reich Gottes. Aber trotzdem, wie kann das in dieser Situation sein? Ja, wenn wir das so hören, er will noch seinen Vater beerdigen, dann denken wir ja gut, er ist gestorben und jetzt braucht er noch ein paar Tage und dann kann er ihn irgendwie unter die Erde bringen, aber das war damals nicht so, sondern wenn jemand damals starb, dann wurde er am selben Tag meistens oder allerhöchstens am nächsten Tag beerdigt und es ist unmöglich, dass sich jemand zwischen Tod seines Vaters und Beerdigung seines Vaters entschließt, Jesus noch durch Samaria zu begleiten. Also was der Mann eigentlich wollte, war, noch so lange bei seinem Vater zu Hause zu leben, bis er gestorben ist. Er wollte also so lange noch bei seinem Vater bleiben und bei ihm sein und sich um ihn kümmern, wenn er alt und schwach ist, bis er dann stirbt. Also was machte dieser Mann? Er stellte seine Verpflichtung zu seiner Familie über die Verpflichtung zu Gott. Und das war das Problem. Es war also nicht so, dass der Mann unbedingt das Gesetz erfüllen wollte, Ehre Vater und Mutter, sondern dass er falsche Prioritäten hatte. Nun, und hier muss man natürlich die Frage stellen, ja, an welcher Stelle steht denn die Familie im Leben eines Christen? Und die Antwort ist, nicht an erster Stelle. An erster Stelle, da steht Gott. Und die Familie, die steht dann an zweiter Stelle. Und das ist das Allerbeste, was der Familie passieren kann. Nur wenn Gott an erster Stelle ist, dann kann ich in rechter Weise, in gottgefälliger Weise und in gesegneter Art und Weise meine Familie lieben und ihr dienen und für sie da sein. Gutes Beispiel ist immer ein Pastor, ja, der sich so sehr für seine Gemeinde und aufopfert, dass seine Familie zerbricht. Ja, es ist nicht selten, dass gerade Pastoren sich scheiden lassen. Und darum steht in der Bibel Folgendes drin. Das schreibt Paulus in den Pastoralbriefen, also in Timotheus, in Titus. Nur der kann Pastor werden, nur der kann Verantwortung übernehmen, der seiner Familie gut vorsteht. Also, die Priorität ist ganz klar. Erst Gott, dann die Familie und dann die Gemeinde und dann alles andere. Nur wenn Gott an erster Stelle steht, dann ist die Priorität der Familie auch wirklich gesichert. Wenn die Familie an erster Stelle in meinem Leben stände und nicht Gott und irgendwann mir meine Frau auf den Nerv geht oder mein Mann, wenn meine Kinder mir meine Freiheit rauben, wenn es Konflikte gibt zwischen verschiedenen Interessen, wenn eben eine andere Sache mehr Priorität in meinem Leben bekommt, ja, dann zerbricht die Familie. Wenn aber Gott an erster Stelle steht, dann ist die Familie wirklich gesichert. Denn dann sagt dir Gott, kümmere dich um deine Familie. Gott liegen unsere Familien am Herzen. Und Jesus antwortet diesem Mann dann eben mit diesem rhetorischen, mit diesem krassen Sprichwort, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nun, das erste haben wir schon geklärt, das Reich Gottes hat die oberste Priorität, selbst über die Familie. Aber wie ist das gemeint? Warum sollen Tote ihre Toten begraben? Ich denke, der Punkt ist, dass die, bei welchen das Reich Gottes keine Priorität hat, also sagen wir mal die geistlich Toten, dass die sich um solche weltlichen Angelegenheiten kümmern können. Und Jesus will hier vor allen Dingen eins auf sehr eindrückliche Weise deutlich machen, dass nichts so wichtig im Leben ist, dass man es vorschieben könnte, um seine Nachfolge zu verschieben. Wir sollen zuerst Jesus nachfolgen, nach seinem Reich streben und alle anderen Dinge müssen dafür verschoben werden oder vielleicht sogar ganz vernachlässigt werden. Jesus selbst hat sein Werk auch nicht aufgeschoben. Er ließ sich nicht von seiner Familie, von seinen Jüngern, vom Volk, von den Priestern und Schriftgelehrten oder von sonst irgendjemand abhalten. Er liebte seine Familie. Es wird deutlich. Aber gerade darum ging er entschlossen seinen Weg nach Jerusalem. Ja, Jesus ging ans Kreuz, obwohl es keiner von seiner Familie wollte. Aber was macht er am Kreuz? Da kümmert er sich um wen? Um seine Mutter. Und sagt dann, ja, Johannes, nimm du sie zu dir. Aber die Prioritäten standen fest. Und mit dieser Priorität, mit dieser Einstellung sollen wir Jesus folgen. Entschieden, entschlossen. Nun, jetzt kann sich jeder selbst hinterfragen, wie viele Dinge wir als Ausreden vorschieben, warum wir Jesus gerade nicht folgen können. Warum wir in diesem oder in jedem Fall seinem Wort eben jetzt heute mal nicht gehorchen können. Warum ich heute gerade nicht in Gottesdienst kann. Warum ich keine Zeit zum Bibellesen finde, keine Zeit zum Beten habe. Warum ich jetzt diese Notlüge ruhig mal vorschieben kann. Oder warum ich diese Sünde eben nicht lassen kann. Gott hat mich ja so geschaffen. Nun, das Reich Gottes duldet keinen Aufschub. Und die Nachfolge Jesu hat immer höhere Priorität. Und sie fordert deshalb immer unsere vollste Entschiedenheit. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das bedeutet, dass wir irgendwie gesetzlich werden sollen. Nun, es gibt tatsächlich Fälle, wo man eben mal nicht zum Gottesdienst kann oder wo ich mal nicht Zeit finde zum Bibellesen. Aber Jesus meint ja hier unsere Herzenseinstellung. Ja, wie bei dem ersten Mann, der Jesus anbot, ihm zu folgen. Jesus will, dass wir ihn von ganzem Herzen mit Verbindlichkeit entschlossen, entschieden nachfolgen. Darum geht's. Und das wird dann auch beim dritten Möchtegern-Jünger nochmal deutlich. Vers 61. sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Nun, auch dieses Anliegen ist ja verständlich, ist ja auch ehrbar. Und wenn wir mal ins Alte Testament schauen, selbst Elisa, als er von Elia berufen wurde, bat darum, dass er noch auf Wiedersehen sagen kann, und Elia hat es ihm selbstverständlich erlaubt. Geh hin, verabschiede dich und dann kommst du und folgst mir nach. Und Jesus, der kannte sicherlich diese Stelle. Aber anscheinend will er hier einen Kontrast zur damaligen Zeit deutlich machen. Ja, die gegenwärtige Situation, die Zeit, das Reich, das mit Jesu Kommen anbrach, das mit seinem Werk auf Jerusalem beginnt, das hat weitaus größere Dringlichkeit, hat höhere Priorität. Und in seiner Antwort macht Jesus dann deutlich, was das eigentliche Problem dieses Mannes war. Vers 52, Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also man kann nicht zwei Dingen gleichzeitig folgen. Entweder du hängst den Alten nach oder du folgst Jesus und damit deinem neuen Leben. Jesus haut hier an diesem Wendepunkt in seinem Werk, an diesem Wendepunkt in seinem Leben hier auf der Erde und auch im im Lukas-Evangelium, Jesus haut hier drei Hammer, drei krasse Sprüche raus. Aber es geht Jesus mit diesen krassen Sprüchen nicht darum, diese Männer zurückzuweisen, ihnen deutlich zu machen, für euch ist das sowieso nichts, geht mal wieder nach Hause. Nein, er will die Dringlichkeit und die Verbindlichkeit der Nachfolge ganz klar deutlich machen. Also die Sprüche bedeuten nicht, für dich ist das nicht, sondern für dich ist das und für jeden ganz, ganz wichtig. Aber so wichtig, dass du nur mit vollster Entschiedenheit mir folgen kannst. Und Jesus spricht darum Warnungen über die Nachfolge aus. Und auch das ist keine Methode, würden wir heute sagen, oder das wird heute so gesagt, um Jünger, um Nachfolger zu werden. Ja, eigentlich im Gegenteil. Das sehen wir zum Beispiel daran, letztes Jahr habe ich von der Bundeswehr eine Werbung gehört, die haben ja jetzt Probleme, Leute dran zu kriegen. Die Werbung hört sich dann folgendermaßen an, man hört eine Mutter früh so ein bisschen rumkeifen und schreien und versucht ihren Sohn aus dem Bett zu kriegen, dass er endlich aufstehen soll. Und dann kommt eine knackige Stimme, wahrscheinlich eben von der Bundeswehr, die sagt: Morgen Appell hast du sowieso, lass dich dafür bezahlen. Nun, der Bundeswehr ist es völlig egal, wer da hinkommt. Das wird da deutlich. Ob die jetzt fest entschlossen sind, die brauchen einfach nur ein paar Soldaten. Aber in unserem Predigtext, da wird deutlich, dass Jesus eben keine Mitläufer oder kurzzeitig Begeisterten sucht, die dann eben schnell wieder abspringen können. Jesus sucht keine, die sich eigentlich noch ein bisschen nach ihrem alten Leben zurücksehen oder die irgendwelche Bedingungen stellen. Jesus sucht entschlossene und entschiedene Nachfolger. Und darum warnt Jesus diese Männer und auch uns. Jesus zu folgen, das ist tatsächlich das Schönste und das Größte. Das bedeutet Gemeinschaft mit ihm und mit dem Vater, mit Gott und mit allen anderen Nachfolgern von Jesus zu haben. Jesus zu folgen, das bedeutet, dass wir hier alle Geschwister im Glauben sind. Dass wir uns unterstützen können, füreinander beten können. Aber es bringt eben auch Gefahren und Ablehnung mit sich. Und darum fordert Nachfolge Entschlossenheit. Wir dürfen eben nicht zurückschauen auf andere Dinge oder andere Dinge auf die gleiche Stufe heben, keine Vorwände oder Ausreden vorschieben. Jesus warnt uns davor. Nein, wer sich für Jesus entscheidet, wer sich für die Nachfolge entscheidet, der soll es ganz tun. Und Mitläufern, also keinen wahren Nachfolgern, Leuten, die sich später wieder abwenden, denen wird in der Bibel ein umso härteres Urteil, ein umso härteres Gericht angedroht. Aber bei all diesen Warnungen und Problemen, jetzt mal ganz ehrlich, warum sollte man Jesus folgen? Warum sollte man diese Gefahr auf sich nehmen? Zumal am Ende, wenn man es nicht schafft, noch eine viel härtere Strafe. Die Antwort ist, weil Jesus Ablehnung und Schmach und Tod für uns auf sich genommen hat. Weil er entschlossen war, uns zu retten. Weil er entschlossen war, das Reich Gottes zu gründen. Weil er entschlossen war, dafür in den Tod zu gehen. Ja, weil er, der Allerhöchste, sich so weit erniedrigen lassen hat, damit wir, die Allerniedrigsten, so weit erhöht werden. Weil er uns das ewige Leben schenkt. Weil er uns zu Kindern Gottes macht. Weil er uns jetzt durch seinen Heiligen Geist die Kraft zur Nachfolge schenkt. Paulus schreibt dazu in Römer Kapitel 8, Abvers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Muss man sich mal vorstellen, wir sind Erben Gottes, wir sind Miterben des Christus. Und jetzt kommt's, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jesus war entschlossen, uns zu retten. Darum lasst uns jetzt entschlossen Jesus nachfolgen. Amen. Da selbst aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott, der Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen.